Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Vom Corporate Publishing zum Content Marketing, wie man es heute kennt. Darum geht's in unserer heutigen Sendung schwerpunktmäßig mit dem Gast Stefan Thiersch von Kresse und Discher und natürlich dem Co-Moderator der Sendung Olaf. Hallo Olaf.
Hallo Gidon.
Hallo. Unsere vierte Sendung. Wir haben erst gerade noch mal überlegen müssen, ob es die dritte, die vierte, die fünfte war. Es geht so schnell rum, die Zeit. Aber es ist der vierte Content Kompass und wir freuen uns riesig auf die nächsten 60 Minuten mit euch. Hoffentlich halten wir die Zeit mal ein. Olaf, geht's dir gut da in Hannover?
Mir geht's gut. Ich glaube, der Frühling kommt. Wir haben heute, ja. Glaube ich, das erste Mal kratzen wir an der 20-Grad-Marke und an der 20-Mark-Grade.
Ja. Nee, an der 20-Grad-Marke. Erster Euro schon eingeführt in München.
Ich glaube, der Frühling kann jetzt kommen.
Ja. Ja, zum Glück endlich. Ja. Ich freue mich über jeden Regen, der kein Schnee ist. Ja, steigen wir doch direkt in deine Links ein. Ich habe ja keine.
Doch, ich habe von dir einen.
Stimmt, ja. Ich habe gesehen, den kenne ich doch. Ja, aber ich glaube, ich fände es cool, wenn du ihn vorstellst.
Ja, ich habe ihn gar nicht so richtig durchgelesen. Okay. Da musst du ja, so ein gut. bisschen was drüber erzählen. Ich habe ihn nur kollegialerweise mit aufgenommen.
Dann muss ich mal gucken, ob ich mich dran erinnere. Ja, steigen wir in die Links ein.
Genau. Ich habe einen, der erste Link kommt vom Marconomy, die sich immer mehr als wirklich gutes Informationsportal entwickeln. Ich habe vor dem letzten Jahr auch einige Artikel da veröffentlicht. Da kannte ich die noch nicht, aber in letzter Zeit tauchen da immer mehr wirklich coole Artikel auf. Und den ich jetzt in der Sendung mal vorstellen will, der hat den Titel Touchpoint Excellence, die Antwort auf den Content-Schock von dem Kollegen Sascha Tobias von Hirschfeld, den kennt man ja eventuell, der hat diesen Lean-Content-Marketing, ich glaube, das Buch auch dazu geschrieben, Georgina Bott und Florentine Ramböck. Die kenne ich jetzt beide nicht, aber der Sascha Tobias von Hirschfeld, der ist ja bekannt. Das ist halt ein Thema, was bei uns in der Agentur gerade die letzten zwei Jahre extremst begleitet, sprich Content Marketing entlang der Customer Journey. Und da geht es halt darum, da haben sie einen Case, ich glaube, der wurde auf der CMCEX, auf der Content Marketing Konferenz von IDG vorgestellt. Da geht es darum, welche Art von Inhalten entlang der Customer Journey oder entlang des Sales Funnels am geeignetsten sind, um die potenzielle Zielgruppe anzusprechen. Ganz spannend. Geil. Und in dem wirklich bezogen auf die Branche dann. Zum Fazit wird dann halt gesagt, dass die Customer Experience im Endeffekt, das Erlebnis an jedem einzelnen Touchpoint entlang der Customer Journey, so das Entscheidende ist. Ja, Customer Experience auf jeden Fall wichtig. Ich habe das ganze Thema in meinem Content-Distributionsartikel, um zu dem überzuleiten, auf in meinem Blog eher aus der methodischen Sichtweise betrachtet und weniger jetzt auf die einzelnen Begebenheiten an den Touchpoints, also Customer Experience, betrachtet, sondern auf einem methodischen Vorgehen, welche Kanäle kann man nutzen und welche Instrumentarien kann man nutzen, um überhaupt eine systematische Verteilung von Inhalten entlang der Customer Journey zu gestalten. Ist wieder ein relativ langes Ding geworden. Ist, glaube ich, 5.400 Wörter, ist mein zweitlängster Blogartikel, den ich jemals geschrieben habe. Der zweitlängste.
Noch ein Länge.
Und da hat
ich nenne sowas On-Page.
Manche hätten daraus ein PDF zum Download gegen ein Lead oder gegen Kontaktdaten auf jeden Fall gemacht, wahrscheinlich. Ich kredenze ja. das einfach frei ja. für den Google-Bot indexierbar. Jeder kann es lesen, ohne irgendwas abzugeben. Am Schluss gibt es noch einen kleinen Download von den Grafiken, die habe ich in hochauflösend da drin noch zum Download gestellt. Die Grafiken habe ich extra, die Übersichtsgrafiken, die zwei Stück, die da drin sind. Da sind noch andere Grafiken drin, aber diese zwei habe ich extra nur für diesen Beitrag gebaut, quasi mit meiner nicht vorhandenen Design-Expertise.
Ich wollte gerade fragen, sitzt du an diesen Grafiken immer selber dran? Ich würde da ja ewig brauchen.
Ich habe die selber gebaut. Das ist auch so, das, ich glaube, das hat was Meditatives für mich.
Ja?
Ich habe die selber gebaut. Also ich muss da, ich will.
Ja, aber die machst du ja nicht mit Paint oder so, sondern die sind ja schon irgendwie mit
PowerPoint. Ich habe einen Account, es gibt so eine Plattform, da kannst du professionelle PowerPoint-Templates kaufen. Slidemodel.com heißt die. Und dort selber würde ich die nicht gebaut kriegen. Da suche ich mir immer ein passendes Format und passe das dann halt dementsprechend an. So baue ich die halt im Endeffekt so. Naja, auf jeden Fall in dem Beitrag habe ich auch ein paar nette Kollegen. Ich habe zum Beispiel das Thema Content Outreach betrachtet, einmal aus PR-Sicht mit meinem Kollegen und Geschäftspartner Ulf-Henrik Schader und auch zwei Redakteuren, die Cornelia Lugosch und den Oliver Engelbrecht, die beide Redakteure in Redaktionen halt sind und mit dem Thema Content Outreach halt von der anderen Seite in Berührung kommen, eben dazu befragt und dann noch den guten Kerskun Tuna, der ja wohl einer der Koryphäen in Sachen Native Advertising in Deutschland ist, den habe ich dort auch nochmal zum Thema Native Advertising mit ins Boot geholt und ich denke, ist ein ganz rundes Ding geworden, verlinken wir dann einfach in den Shownotes, würde ich sagen. Bisschen Eigenwerbung muss sein und apropos Eigenwerbung, du hast auch was Schönes geschrieben für den Searchmetrics Blogs, wo ich ja letztes Jahr auch die Ehre hatte, ein paar Beiträge zu kredenzen.
Ja, genau, die sind ja gerade irgendwo ganz aktiv auf ihrem Blog, auch wegen ihrer Content Experience und da passen dann so Themen von uns halt auch super rein. Und ich habe einen Artikel geschrieben über mein Lieblingsthema Zielgruppe und näher ran an die Zielgruppe. Und ich habe jetzt schon so ein paar Jahre, bald im Marketing 8 Jahre, glaube ich, ich vergesse die Zahl, aber ich glaube 18, hatten wir letztens die Sendung auch, eigentlich fast nie eine konkrete Zielgruppe von meinem Kunden genannt bekommen. Es ist bis heute so, dass eigentlich die wenigsten unserer Kunden genau sagen können, was denn die Zielgruppe ist. Und das habe ich als Anlass genommen, meinen Artikel zu schreiben, so weit wie es halt geht, einer Aufforderung, einem Appell, das und das und das wäre doch ganz toll, wenn Texter wissen über die Zielgruppe. Dann wären die Texte garantiert besser. Im Tagesgeschäft.
Nutzt ihr das? Ja. Nutzt ihr das Content Experience Tool von Searchmetrics? Also habt ihr das im Einsatz?
Wir nicht, weil wir sind ja keine Agentur als solche, aber wir arbeiten halt jetzt immer öfters im Tool. Also im Tool selbst.
Weil eure Kunden da bei Searchmetrics das Tool einsetzen.
Genau, okay. weil wir halt öfters ja für Agenturen auch arbeiten. Und ich glaube in-house. Hat letztens auch schon jemand gesagt, Content Experience. Und ja, genau. Und wir arbeiten ja auch ein bisschen mit Searchmetrics zusammen als Partner von denen, die dann auch Content schreiben. Deswegen kenne ich das Tool auch schon extrem aufschlussreich.
Ich habe den Sponsored Post gesehen zu dem Beitrag. Du hast 134 Likes. Da komme ich. Meine Searchmetrics Blogbeiträge haben nur Likes im zweistelligen Bereich. Warum hast du da so viele Likes? Hast du noch gar nicht gesehen?
Nein, wo sehe ich das denn? Nein, ich sehe hier nur
bei Facebook die Sponsored Post. Also teilweise werden die Beiträge im Searchmetrics Blog und da sind richtig viele Likes drauf. Ja. Also Glückwunsch.
Geil. Ja, mich haben einige Leute auf den Artikel angesprochen und haben mich gefreut, aber dass der so viele Likes hatte, wusste ich gar nicht. Nee. Ja, ich finde, das ist ein Riesenthema. Alle reden über Zielgruppen und Personas und ich weiß oft gar nicht genau, wer ist die Zielgruppe. Also für mich ist eine Zielgruppe eben eine Gruppe aus Leuten, aus Menschen mit gleichen Bedürfnissen. Das ist für mich eine greifbare Zielgruppe, zumindest jetzt fürs Content Marketing. Und aber geht natürlich auch immer darum, das dann zu matchen mit den Unternehmensbotschaften und sonstigen Dingen, die man so reinbringen möchte in sein Marketing. Ich neige dazu, dann nur beim Nutzen zu sein. Ne? ganz schnell nur noch aus Nutzersicht zu denken, das ist natürlich auch zu extrem. Aber ich glaube, der Artikel, der holt einen zumindest mal so ein bisschen auf den Boden, wenn man Briefings schreibt, also gerade für alle draußen, die jetzt hier zuhören und Briefings schreiben, ist vielleicht nochmal so ein paar coole Anregungen dabei, um das Briefing mit mehr Substanz zu füllen, passend zum Showtitel. Hm. Für den Texter, dann kann der besser arbeiten. Ja.
Perfekt. Ja. Dann habe ich bei Target Marketing einen Beitrag gefunden, den finde ich exzellent. Muss ich sagen, ich habe den mit dem Satz bei Facebook geteilt, ein Must-Read für alle, nicht nur Content-Marketer, sondern Marketer im Allgemeinen. Und zwar geht es darum, das ist ein Beitrag von Torrin McGee, und der wird ganz viel Robert Rose zitiert. Robert Rose hat diverse gute Bücher zum Thema Content Marketing unter anderem geschrieben, aber ich glaube auch allgemein Unternehmenskommunikation, also ein guter Mann, einer auch der Vorreiter und Pioniere, was das Thema Content Marketing angeht. Und der geht halt, da geht es eigentlich im Endeffekt um einen Appell darum, Content als Produkt zu sehen. Er schreibt so schön, the content is a product, even though it's available for free. Also, dass man so seinen eigenen Content auch behandeln sollte und nicht nur als Mittel zum Zweck irgendwie sehen sollte, sondern wirklich den so abfeiern sollte, wie sein, also Content, den man produziert, so abfeiern sollte, auch mit marketingtechnischen Maßnahmen, wie man das für seine Produkte auch macht.
Ja, genau. Das zahlt ja auch wieder auf das Distributionsthema ein. Ja, viele veröffentlichen den ja nur und sagen aber nicht, okay, behandle den nicht als Produkt, der jetzt aber auch unters Volk gebracht werden muss. Und zwar jetzt mit mehr als irgendwie einem Sponsored Post mit 10 Euro, sondern dass man sich Gedanken macht, okay, wie vermarkte ich jetzt dieses Ding?
Genau, und auch mit einer Einstellung reinzugehen, dass dieser Content soll den Markt verändern. Also, dass dieser Content wirklich auf den Markt Einfluss nimmt. Und nicht nur die Produkte. So, und das finde ich einen wahnsinnig guten Artikel, den sich mal einige Marketer wirklich, da geht es wirklich ums Eingemachte irgendwie. Also, sehr guter Beitrag. Dann gibt es noch, ich war auf der Online-Marketing Rockstars vor 2 Wochen, war die. Ich war das erste Mal da, wollte mir da einfach mal ein Bild, ich wollte nicht immer nur ablästern, sondern irgendwie auch mal ein Bild mir selber davon machen. Ich bin noch immer ein bisschen hin und her gerissen von dem Event. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da Leute aus der Agentur nächstes Jahr hinschicken werde und ob ich da selber auch hingehen werde. Ich werde es wahrscheinlich nochmal machen, weil ich so ein bisschen verplant war, bei diese Masterclasses, um da reinzukommen, muss man sich vorher anmelden. Und das wusste ich nicht. Und dann stand ich immer abnorm lange in diesen Schlangen und habe angestanden für diese Masterclasses teilweise eine halbe Stunde vorher, damit ich überhaupt reingekommen bin. Das fand ich, aber das lag natürlich auch an meiner verquerten Planung irgendwie, weil ich mich zu schlecht informiert habe und habe das alles einfach erstmal so ein bisschen dann auf mich wirken lassen. Es ist zusammengefasst für mich eine Dimexco bloß in hipper und fresher, muss man so sagen. Das war auch verrückt. Ich wollte eigentlich nur was zu essen mir holen am Freitag am Konferenztag und in die Konferenzhalle gehen. Und es war irgendwie 12.30 Uhr mittags und plötzlich tritt Materia da auf. Mit 20 Minuten Showcase, wo ich mir nur so gedacht habe, hä, was ist denn jetzt hier los? So, also es ist ein bisschen suspekt irgendwie das Ganze, aber deshalb wirkt das Ganze auch noch so ein bisschen lange nach, weil es so ein riesiger Tollplatz an Menschen und an Events und Eindrücken ist. Also wie gesagt, ich werde es mir glaube ich auch nochmal ein zweites Mal geben und mir dann nochmal dann ein bisschen geplant an die ganze Sache rangehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Kollegen von T3N aus Hannover waren auch vor Ort und ich habe dort mit anderen Kollegen, zum einen zum Beispiel von Bayer oder Adobe, durfte ich eine These zur Zukunft des Marketings abgeben. Und ich denke da mit der Zusammenstellung mit den anderen Kollegen zusammen ist das so ein ganz guter Querschnitt geworden, wo sich denn das ganze Thema Marketing in Zukunft hinbewegen könnte. Den würde ich nicht unerwähnt lassen. Und dann haben wir ja in guter Tradition vom letzten Mal, würde ich es gerne behalten, dass wir auch immer einen Link dabei haben, der so ein bisschen weg vom Marketing und Online-Marketing und Content-Marketing geht und so ein bisschen mal Themen beleuchtet, die uns alle in der Gesellschaft irgendwie betreffen, aber nichts mit Marketing zu tun haben. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen bei sterbenüben.de, sehr, sehr interessante Domain auf jeden Fall. Der Artikel heißt Gerda stirbt und er erzählt, glaube ich, aus Pflegersicht eine Frau begleitet, eine alte Frau, die kurz vor dem Sterben liegt, und er beschreibt das in einer ganz schönen Story, wie er sich dem Thema Sterben nähert und wie er das, ist eine richtig schön erzählte Geschichte, wie so eine Frau mit Stolz versucht zu sterben, so. Und das, dieses Thema Sterben wird da ein bisschen so aus dieser anonymen Wegschiebecke so ein bisschen gezogen und als, und eigentlich so in der Essenz wird da eigentlich so darauf eingegangen, dass eigentlich der Tod das Schlimme bei der ganzen Sache ist, sondern dass der Prozess des Sterbens eigentlich das ist, wovor die meisten Angst haben.
Ja, also ja, als ich den Text gelesen habe, ich habe ihn ja dann hier in den Links gesehen, in unserem Vorbereitungsdoc, und habe den Artikel dann gelesen, der ist ja auch ein bisschen länger, ein paar tausend Wörter, und der geht schon unter die Haut, weil man schiebt das ja mit dem Sterben halt immer so weit weg. Ich bin jetzt 30 oder 40, wie auch immer, ich habe noch mein halbes Leben vor
du
mir.
Du weißt aber schon, wie alt du bist. Oder hast du das mal direkt 30?
Nee, so 30 ich spreche ja nicht nur für mich. Ich spreche ja nicht nur für mich. Ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin unter 80 und habe noch so viel Zeit vor mir, ja? So denkt man ja normalerweise. Und dabei kann es morgen vorbei sein. Und, oder nächste Woche oder in 5 Minuten. Und das hat mir in dem Artikel, hat mir noch mal wieder so ein bisschen die Augen geöffnet, so dieses Thema Tod. Ja, das ist einfach, ja, es macht ja auch, es deprimiert auch so ein bisschen, finde ich, drüber nachzudenken. Aber ich glaube, man lebt auch ein bisschen bewusster, wenn man halt das mehr da hat. Es kann jederzeit zu Ende sein. So, das habe ich.
Und eben das, was sie schreibt, diese alte Frau, die da stirbt, die da so beschrieben wird in der Geschichte, beschreibt halt auch so schön, es ist Zeit. Sie hat ihr Leben gelebt, es gibt auch nicht mehr viel, sie hat vieles von dem erlebt, was sie erleben wollte. Und sie beschreibt es auch, sie hat da keine Angst vor dem Tod. Sie sagt halt immer wieder, sie hat keine Angst vor dem Tod. Es ist dann halt einfach mal Zeit.
Sie ist dann weg.
Sie hat halt Angst vor dem Sterben irgendwie, und das fand ich ganz, ganz schön, dass man sagt, unter dem Aspekt sollte man, glaube ich, auch mal unsere Sterbegesetze oder dieses künstliche in die Länge ziehen, am Leben halten, nochmal überdenken irgendwie. Wir spielen, glaube ich, ein bisschen Musik jetzt, ne? Vor der Stefan.
Ja, du, wo wir schon dabei sind, ich habe es jetzt zwar nicht vorbereitet, aber wir wollten ja beide aus diesem, was uns auch persönlich so interessiert, was bringen, und ich möchte noch kurz auf einen Artikel von mir nochmal hinweisen. Der ist von mir, weil ich habe jetzt einen Blog gestartet, ziemlich
du
genau vor einer Woche.
Viel, mein Lieber.
Und ich habe da ganz schön viel gerade, ja. Ja, weil ich einiges aufzuarbeiten habe. Wir haben ja in der ersten Sendung so ein bisschen unsere Geschichten auch ausgepackt, und das war bei mir ja auch so mit Erschöpfung und so ein bisschen eine Depri-Zeit dabei, und wo ich irgendwann nur noch gearbeitet habe wie eine Maschine. Und das hat natürlich sich auch auf meinen Job niedergeschlagen, und ich packe in die Shownotes einen Artikel zu diesem Thema. Mein Job ist sinnlos. Weil mein Job ist sinnlos, hatte ich das als Gefühl da. Und das eigentlich als jemand, der für das, was er tut, brennt. Also wie ein Gestörter. Ich denke rund um die Uhr über die Arbeit nach, weil es mir Spaß macht. Aber, und weil ich es faszinierend finde, das Schreiben und dieses Online-Marketing. Aber damals war das so. Und das sind halt zwei Sachen, die ich ändern kann in der Situation. Mein Job. Ich bin sehr dafür, für dieses, wie ich meinen Job mache. Also ich kann meinen Job auch anders machen. Ich kann anders ins Büro gehen, mich anders mit Kollegen unterhalten, nicht ein bisschen so rauskommen aus diesem Doing, 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 sondern ein bisschen mehr so dieses, den Moment auch wieder wahrnehmen. Also Das ist ja auch einfach Leben, während ich da im Job bin und Dinge bewusster machen. Also einerseits das kann ich ändern oder meine Urteile über meinen Job. So, ich hatte so dieses Urteil, oh, ist doch eh, geht doch immer nur ums irgendwie Geld verdienen und dann ist am Ende bleibt da nichts hängen und warum mache ich das überhaupt? Und das waren auch einfach Urteile, die mich deprimiert gemacht haben, wirklich depressiv fast, also ja doch, depressiv, wo ich auch zum Nachhinein sage, stimmt eigentlich gar nicht. Das geht so durch den Kopf und da mal seine, also weil es bleibt so viel mehr hängen, persönliche Kontakte, es macht Spaß, das zu tun, man lernt dazu, ja, man hat schöne Momente, man lacht mit Leuten, also es bleibt so viel mehr hängen als nur jetzt Geld. Und dieser Glaubenssatz, der hätte mich fast gekillt in der Zeit. Ja, diese zwei Dinge kann ich ändern, wenn ich in so einer Falle feststecke, jetzt zum Job
bin zum gespannt, kenne ich noch gar nicht. Ich hab fast alle Beiträge, glaube ich, gelesen, die du jetzt publiziert. Den kenne ich noch gar nicht.
Cool. Ja, ja, geil. Ja, packe ich hier gleich rein. Ja, genau. Schön. Dann Musik und wir hören uns gleich wieder mit dem Stefan Thiersch.
Nach München.
Ja, und zurück nach Hannover und nach wohin eigentlich genau? Stefan, wo sitzt du?
Im Moment sitze ich in der Nähe von Frankfurt am Main.
Ja.
Sehr schön. Genau, und wen haben wir heute
herzlich
zu Gast?
Willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben den Stefan Thiersch zu Gast aus dem wunderschönen Offenburg.
Jo.
Hallo?
Hallo in die Runde.
Von der Agentur Kresse und Discher. Content Marketing.
Jo, das bin ich.
Ja. Du darfst etwas mehr aus dir rauskommen, Stefan. Wir sind hier ganz locker. Okay. Also, Stefan Thiersch, Folge 4, Content Park Kompass, zu Gast. Wir freuen uns. Stefan, erzähl mal ein bisschen von dir.
Okay, also ich freue mich natürlich super, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich extrem geehrt. Ich bin, höre mir das Ding seit der ersten Folge an und ich fahre ja immer Frankfurt-Offenburg hin und her. Ich wohne in Frankfurt, da bin ich am Wochenende und arbeite in Offenburg. Bei Kresse und Discher, da bin ich Geschäftsführer und unterwegs höre ich mir dann immer Podcasts an und jetzt seit es Content Kompass gibt, natürlich euer Ding hier.
Na, das toll, ist freut uns zu hören.
Toll, freut cool. uns zu hören. Auf jeden Fall.
So, ja, bei Kresse und Discher, habe ich eigentlich schon gesagt, ne? Ich bin einer von zwei Geschäftsführern mit der Heike Discher zusammen. Wir sind 5 Leute im Führungskreis. Wir sind fast 50 Angestellte mittlerweile. Wir machen Content Marketing. Ich bin verantwortlich für vor allen Dingen, erstmal natürlich für die ganze Bude und im Speziellen aber für die Bereiche Strategie und Konzept und Quatsch auch immer noch in die Kreation mit rein. Mhm. Und so kriegt man seine Tage dann auch rum.
Wie ist das so bei euch in der Agentur? Wie oft greifst du da ins operative Geschäft ein? Also bist du an jedem Kundenprojekt irgendwie in irgendeiner Form mit beteiligt und guckst da mal drauf oder laufen die teilweise auch völlig autark von dir?
Die laufen völlig autark. Also das sind jetzt ja im Grunde zwei geteilte Fragen. Ja. Teil 1, wie stark bin ich operativ, stecke ich operativ im Doing? Mhm. Voll. Also ich bin voll operativ tätig, voll in Projekten, aber natürlich nicht in allen. Mhm. Ja, sondern ich bin halt immer im Grunde so lange drin und so weit drin, wie halt Strategie und Konzeption gebraucht wird. Und typischerweise ist das halt in einer Anfangsphase der Fall oder irgendwann, wenn mal Relaunch ansteht oder man Dinge überdenken muss oder so. Und typischerweise kommt ja nach einer Strategiephase eine Konzeptionsphase und danach halt irgendwie eine operative Umsetzung, was so ein periodisches, rollierendes Geschäft ist. Und da bin ich dann noch punktuell mit dabei, so in so einer Funktion, so wie so Account Director oder sowas, dass ich dann so Kunden dann bestimmte Dinge auch noch bespreche. Aber da haben wir dann ganz hervorragende Leute, die dann wirklich so Operations komplett autonom umsetzen.
Okay, aber du bist so in der Beziehungspflege dann einfach noch mit dabei und so qualitätssichernd
genau,
mit drinnen.
Genau, genau. Ja, ja, genau.
Vielleicht kennst du ein bisschen aus der Geschichte von Kresse und Discher was erzählen, weil 50 Leute, ihr seid ja, ich glaube, ihr seid in den letzten Jahren nochmal extremst gewachsen. Wo kommt ihr her? Was habt ihr vor 10 Jahren gemacht, glaube ich? Euch gibt es ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger.
Ja, ja, 25 Jahre gibt es Kress und Tischer schon. 25 Jahre und vor 25 Jahren gegründet von der Heike Discher und dem Klaus Kresse. Der Klaus Kresse ist mittlerweile im Ruhestand. Die Heike Discher noch lange nicht. Die ist so irgendwie mein Alter. Wir sind so in den 50ern. Und die fingen damals an, das sind Journalisten, und die waren vorher bei unter anderem auch bei Burda und sind da irgendwann raus und haben ein Redaktionsbüro gegründet und relativ früh dann angefangen, nicht nur Textleistung anzubieten, sondern im Grunde ganze Lösungen. Ja, das mündete dann so in das Corporate Publishing im Grunde, also dass man so ganze Kundenmagazine, ganze Zeitungen für Kunden machte damals. Das hieß dann gerade Corporate Publishing, der Name kam dann gerade auf und dann wurde das so eine Weile so betrieben. Irgendwann kamen dann soziale Medien auf, dann hat man da relativ früh auch angefangen, das entsprechend zu betreiben und da ist dann daraus im Grunde mit einiger Konsequenz Content Marketing erwachsen. Ja, also wir haben im Grunde nie gesagt an der Stelle, so jetzt machen wir Content-Marketing, sondern unser Geschäft hat sich da einfach hin entwickelt. Und irgendwann hat der Markt gesagt, was ihr da macht, heißt doch Content-Marketing. Dann haben wir gesagt, okay, dann ist das jetzt.
Ja. Ja. Also ihr kommt quasi aus der, das Interessante an uns beiden ist, glaube ich, ich war ja bei euch auch schon mal zu Besuch, durfte zu Gast sein. Ja. Das Interessante an uns beiden Agenturen ist, denke ich, dass wir beide uns aus unterschiedlichen Richtungen auf das Thema zubewegt haben. Ihr kommt eben aus dem klassischen journalistischen Ansatz, Corporate Publishing. Wir kommen aus dem mehr doch getrieben noch aus dem Online-Marketing Ansatz an das Thema ran. Das ist halt immer ganz interessant zu sehen. Und wir beide sind halt so Beispiel, glaube ich, wo man ganz gut sagen kann, wie vielschichtig oder zeigen kann, wie vielschichtig das Thema Content-Marketing eigentlich ist.
Ja, absolut. Also das ist auch wirklich, das ist so, das spürt man bei uns auch voll, dass unsere Kompetenz, die kommt daher, wie kann ich, also unsere DNA gewissermaßen, ja, wie kann ich Marke in Geschichten, in Geschichten übersetzen, die den Nutzer halt auch interessieren. Mhm. Ja, früher hieß es immer, was halt auch gelesen wird. Ja, mittlerweile müssen wir das nicht mehr aus unserem journalistischen Gespür heraus irgendwie annehmen, sondern mittlerweile können wir das messen, mittlerweile können wir das tracken, mittlerweile machen wir Performance Management, aber wir haben halt immer noch, wir übersetzen im Grunde schon noch sehr stark und konzipieren im Grunde sehr stark so aus der Story heraus. Mhm. Müssen wir sagen, so was ist die Core Story, was ist eigentlich der Kern unserer Botschaft und so. Und das brechen wir dann runter, dann gucken wir, was wird von Nutzerseite im Grunde eingefordert, versuchen das im Grunde übereinander zu legen und entsprechend auch zu messen. Und da verheiratet sich dann ja im Grunde auch das alte Corporate Publishing mit dem Online-Marketing bis hin zum Performance-Marketing. Ja, das überlagert sich, das wächst zusammen. Deshalb finde ich das immer total geil, also auch total. Für mich hat es enormen Nährwert, mich mit dir auszutauschen, Olaf, ja, weil du halt genau aus dieser Welt kommst und den Kopf auch so weit aufhast im Grunde, dass du da in unsere Welt eben auch verstehst. Ja, das ist ja nicht bei allen Leuten, die aus dem Online kommen,
gerade im SEO sind doch, muss man halt einfach leider sagen, die Tellerwände oder die Tellerränder recht hoch.
Ja, ja. Ja, musste ich auch schon erleben, so, aber umso mehr, ich meine, wir haben Mir gibt das einen unheimlichen Kick, was in der Branche in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, da sind so ein paar Dinge, wo man sagt, so, oh ja, roll eyes, ja. Aber es gibt genug, wo man das Euphoriepotenzial hat, ja. Also, wenn ich mir wirklich sage, das ganz starke Ellbogen raus und das ganz starke Gegeneinander, wie ich das auch noch vor vielen Jahren aus der Agenturszene kenne, ist wirklich über erhebliche Strecken so einem Miteinander gewichen und einer Neugier, einer Kooperationsbereitschaft und einer Kollaborationsbereitschaft, das finde ich richtig gut.
Also wenn die Menschen halt offen sind, es gibt immer noch die Haifische und Ellenbogenleute und die starken Egos, die doch sehr auf sich bezogen und wenn nur nehmen, aber nichts geben wollen. So. Und das ist dann, so funktioniert es halt nicht.
Absolut, klar.
Ja, wir sind jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo meine vorletzte Frage passen würde. Und
sind wir schon durch?
Ich stehe jetzt ja noch mal rein. weil du bist ja so, oder ihr seid so Urgesteine, ja. Also was hat sich denn aus eurer Sicht oder aus deiner Erfahrung in den letzten 10, 20 Jahren grundlegend an Content Marketing, nennt man es heute, verändert? Gab es das früher so und B, was hat sich am grundlegendsten verändert, mal abgesehen von den Kanälen, die es früher einfach nicht gab?
Das ist eine coole Frage und da müsste man jetzt verdammt weit ausholen, ja, weil ich hader ja auch mit diesem Begriff Content Marketing, ja, weil es ist weder Content greift so richtig, noch Marketing greift so richtig, es ist bestenfalls Kommunikation, ja, also Wir reden nicht beim Preis mit, wir reden nicht bei Unternehmensorganisationen mit, bei Vertriebsaufgaben in der Regel auch nicht. Also wir machen Kommunikation, so Marketingkommunikation oder Unternehmenskommunikation. Mhm. Auch da siehst du, was es für ein blöder Begriff ist, weil wir arbeiten viel für Unternehmenskommunikation und nicht für Marketing. Mhm. Ja, also das ist auch so ein Ding, völlig unscharf. Also deshalb, aber was hat sich in unserer Arbeit, in unserer Kommunikationsarbeit, sage ich mal, was hat sich geändert in den letzten 20 Jahren? Vor allen Dingen, dass man es messen kann. Also ich finde, das ist das Entscheidendste. Das Entscheidendste und letztlich auch der Trigger, der die Kultur, die Kommunikationskultur geändert hat. Das ist eigentlich die Messbarkeit, die Erfolgsmessung, ja, also wie reagiert wer eigentlich darauf, was ich da tue, ja, und du sagst, außer den Kanälen natürlich, aber das ist schon sehr entscheidend, die Kanäle, weil wir Kanäle orchestrieren müssen und ein erheblicher Teil unserer Leistung besteht eigentlich darin, dass wir einheitlich über viele Kanäle kommunizieren. Wir haben früher mit großem Aufwand einen Kanal bespielt und mittlerweile mit noch größerem Aufwand ganz viele. Mhm. Ja.
Handwerklich vielleicht?
Ich glaube,
ja. Ja, warte mal, ein ganz, ganz wichtiger Teil, vielleicht noch das gerade. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ja. Das hieß früher 360-Grad-Kommunikation, dann hieß das Cross-Media-Kommunikation und wie das hat nie funktioniert. Ja. Also seit ich das mache, redet man davon. Ja. Und jetzt sind wir relativ dicht dran, dass es tatsächlich funktionieren kann. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir sind dicht dran, dass es wirklich.
Weil ihr macht ja Print einerseits und andererseits online, gell? Also bei Kommunikation.
Ja, wir machen, also das ist, muss man ein bisschen differenzieren. Auf der Seite Strategie, Koordination, Projektleitung machen wir alles. Also wir machen Print, online, wir machen Event. Ja. Wir machen Film, also wir machen wirklich, wir denken und steuern tatsächlich alle Medien, aber das heißt, dass wir alles im Haus machen. Ja, wir arbeiten mit Filmteams zusammen. Wir machen eine tolle Kooperation, haben wir gemacht mit einer kleinen, aber sehr, sehr kreativen Eventagentur in Freiburg. Ja. Das heißt, wir arbeiten ein Stück weit zusammen, wir kaufen ein oder wir machen das wirklich kollaborativ. Das hängt dann davon ab. Aber wir machen eigentlich bei keinem Kanal wirklich Halt. Wir sagen, nein, den Kanal nutzen wir jetzt.
Okay, aber eure Redakteure müssen dann wirklich auch Ja, ich hasse das Wort, crossmedial denken und können. Das müssen das dann auch können. Ja. Oder habt ihr für jedes Format dann eigene Leute, die sich dann wieder zusammensetzen?
Nein, das müssen unsere Leute können.
Ja.
Also das heißt, ich sag mal, ob ich jetzt für ein Online-Magazin schreiben oder Printmagazin schreiben, ist nicht dasselbe. Mhm. Ja, ist aber so ähnlich, dass man das hinkriegt. Ja. Film, da brauchen wir dann gute Teams, Filmteams, die auch selber Leute haben, die uns inhaltlich verstehen und das auch inhaltlich mit umsetzen können. Mhm. Ja. Im Eventbereich, da haben wir im Grunde, da konzipieren wir mit und dann sind das die Leute aus dem Eventbereich, die das selber
üben. Ja.
Social Media haben wir im Haus und das sind nicht die Redakteure, sondern das sind dann Social Media Manager, Community Manager, die haben dann ein eigenes Qualifikationsprofil.
Ah, ja, so spannend.
So ist das. Aber ich meine, der Job eines Redakteurs ist hat sich geändert, ja. Da bleibt kein Stein auf dem
anderen. Ja, und gerade, also wenn man, ich finde schon auch so das Handwerkliche, aber da bin ich dann wieder als Texter sehr, sehr tief drinnen. Das hat sich halt schon auch verändert, wie ich Leser anspreche. Also wie ich Themen, Artikel, Texte aufmache. Das muss ja alles viel schneller gehen heute. Also das ist mein Eindruck. Ich bin in dem Zeitalter groß geworden. Ich war schon als Schüler Online-Redakteur, ehrenamtlich. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass es früher schon sehr, sehr viel gemütlicher. Also jetzt sage ich unseren Leuten, hey, in 3 Sekunden muss der Nutzer verstanden haben, ist hier richtig. So. Das ist für uns immer so eine Ansage auch intern. Und das war ja früher, wo es nur Print gab, war das ja was ganz anderes. Da hat sich jemand dieses Ding in die Hand genommen, angefangen zu lesen. Das hat sich doch auch. Oder würdest du mir da widersprechen und sagen, das gab es früher auch schon?
Nein, okay. Überhaupt nicht, okay. Um Gottes Willen.
Hätte ja sein können. Hätte sein können, dass das mal eine Blase ist oder so.
nein, absolut nicht. Also das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meine nur, der Job eines Redakteurs hat sich entschieden geändert. Ja. Ja? Der Redakteur muss heute schon, jetzt in meiner kleinen Welt, und kleine Welt meine ich wirklich die von so kleinen Unternehmen wie unsere, ja, die wir nicht so arbeitsteilig arbeiten können, dass wir für alles einen Spezialisten haben, ja, sondern wer für uns arbeitet und heute auch auf Unternehmensseite arbeitet, die müssen online und print können. Ja, das meine ich damit. Das ist immer noch eine andere Art, aber du musst online und print können. Also wer heute Redakteur ist, irgendwie über 40, nur die Printwelt kennt, der muss sich umgucken, ja, der muss noch 20 Jahre arbeiten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass er sagt, einmal Print, immer Print. Also man muss sich dann halt wirklich weiter bilden, muss sich da eingrooven. Aber ich glaube halt auch, dass gute Leute und Leute, die im Kopf irgendwie beweglich bleiben, das kriegst du schon auch hin, ja. Zur Not muss man halt mit Leuten wie Wortliga zusammenarbeiten, muss gucken, was kann ich von denen lernen, ja, und dann
schafft man. Wir tun, was wir können. Was wir lieben.
Ihr macht das schon gut.
Bitte. Olaf, ich habe dich vorhin unterbrochen. Es tut mir sehr leid.
Ich habe mich schon beleidigt, gerade etwas zurückgelehnt oder an meinem und an meinem, meinem Wein genickt.
Rollentausch heute. Letztes Mal war ich beleidigt.
du warst beleidigt letztes Mal?
Echt? Nein. Das war nur so ein Spaß. Ach, ja, jetzt sagt ihr, wenn ihr mich.
Oder hast du Wein getrunken?
Wein getrunken hat er, ja.
Ich war beweinigt. Genau, ich habe nicht beleidigt, sondern beweinigt.
Ich wollte nur noch einen kleinen Zusatz geben. Ich glaube, dass ich da weil du uns zuerst in deiner Frage beide angesprochen hast. Ich zähle übrigens das Wort Urgestein, werde ich schon das zweite Mal jetzt genannt. Ich sehe mich selber gar nicht so als Urgestein, weil es, glaube ich, Leute gibt, wie zum Beispiel Stefan, die sich in diesem ganzen Metier oder artverwandten Metier schon ein bisschen länger bewegen. Auf jeden Fall, ich glaube noch, dass diese Orchestrierung und dieses Zusammenspiel und das durch die ganzen Distributionsmöglichkeiten, die man heutzutage hat, halt auch, das geht so ein bisschen in die Richtung wie 360 Grad, was du gerade gesagt hast, Stefan, dass alles noch besser abstimmbar ist und eben Inhalte halt sehr punktuell genau so distributiert werden können, also verteilt werden können.
Kannst du dich an den, kannst du dich an einen größten Erfolg von euch in den letzten Content-Marketing-Projekten erinnern? Und welches Learning war das? Wie weit darfst du da sprechen? Und was war für dich das größte Learning? Das würde unsere Hörer, glaube ich, sehr interessieren.
Das sind viele Dinge, weil wir lernen sehr, sehr viel und sehr schnell. Und das Tollste, also das müssen wir einfach nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir, um einfach mitzuhalten, musst du das tun. Ja. Und das Tollste war eigentlich zu sehen, dass wir unsere Arbeitsweise und unsere Art der Zusammenarbeit, unsere Denkweise, unsere Kultur ändern über die Jahre. Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste. Also dass wir halt wenig, so, das ist so dieses, wo man immer so schematisch sagt, diese Silos aufbrechen oder sowas. Aber das heißt für ganz viele Leute, die in Unternehmen arbeiten, dass die nicht mehr das machen, was sie die Jahre zuvor getan haben, sondern dass die lernen, dass die Redaktion mit den Social Media Teams zusammenarbeitet, ja, dass die online junge mit 20-jährige online Leute mit 50-jährigen gestandenen Printredakteuren arbeiten und da was rauskommt, ja, dass wir nicht mehr beim Kunden nach Wasserfallmodell arbeiten und als Präsentationstermin und Kundenfreigabe sowas, wir machen von vornherein zweiwöchentlich oder vierwöchentlich Sure Fixe. Wir zeigen Arbeitsstände. Wir arbeiten mit kollaborativ online in gemeinsamen Projektplänen mit dem Kunden zusammen, wo der in Echtzeit sieht, an welchem Projektstand wir gerade haben und so weiter. Ja, also das heißt, dass das Zusammenarbeiten idealerweise, das macht nicht jeder Kunde mit und die Kultur beim Kunden ist oft noch nicht so weit, aber es gibt es und es gibt es immer häufiger. Und was ich auch eingangs schon gesagt habe zu den Agenturen, ja, wir arbeiten halt auch, unser Aufgabenspektrum wird immer breiter und wir können nicht alles selber. Wir arbeiten offen mit mittlerweile eine Handvoll Agenturen völlig, wie soll ich sagen, neidlos zusammen. Ja, man hilft sich, man gibt zu, wo man Schwächen hat, man hilft sich da auch aus, ja, und zwar nicht nur so, dass man sagt, ja, wir machen Content und die machen Event, das ist ja klar, dass man sich da nicht auf die Füße tritt, ja, sondern auch wirklich Läden, die einen Schwerpunkt in einem ähnlichen Bereich haben wie wir und trotzdem, ja, sind gerade dabei, so ein kleines Netzwerk aufzubauen, ja, wo wir halt auch sagen, wo man sich unter Agentur Ollis, die da Verantwortung tragen, irgendwie ein bisschen austauscht über die Wehwehchen, die man so hat. Cool. Das sind Dinge und Entwicklungen, die gab's vor ein paar Jahren noch nicht. Und das ist eigentlich mein Lieblingslearning, ja, das zu sehen, wie wir alle lernen und unsere Unternehmenskultur und unsere Art der Zusammenarbeit sich ändert.
Da muss ich kurz mal einsteigen, weil das ist eine Frage, die ich hier auch stehen habe, weil ich deinen, du publizierst ja auch in jüngster Zeit auf LinkedIn Puls. Dort hast du auch geschrieben von einem konkreten Projekt, glaube ich, was ihr zusammen mit einer anderen Eventagentur zusammen gewuppt habt. Ja. Und du hattest da auch geschrieben, dass du glaube ich, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ich meine mich zu erinnern, dass du da geschrieben hast, dass diese Art der Zusammenarbeit, dieser wirklich kollaborativen Zusammenarbeit auf Augenhöhe nur mit ähnlich großen Agenturen geht, wie man selbst ist und nicht unbedingt mit den großen Flaggschiffen. Ist das richtig wiedergegeben, oder?
Das ist richtig wiedergegeben, ja.
Okay, gut, weil das fand ich einen ganz anderen Satz. Ich sehe es, glaube ich, ähnlich, weil dieses Selbstverständnis dieser Flaggschiffe ist oft halt einfach so, dass man das Gefühl, sie eh alles am besten können. Zumindest mit so einem Selbstverständnis gehen die da auch rein.
Ja, weißt du, ich das hat einen ganz nachvollziehbaren Grund, meiner Meinung nach. Wenn du, ihr seid jetzt ja auch kein ganz kleiner Laden, ja? Ihr seid, was weiß ich, 30, über 30 Leute seid ihr auch, ja? Man kriegt da schon manchmal feuchte Finger, wenn man dran denkt, wie viel Aufträge man braucht, ja, wie viel große Projekte, wie viel kleine Projekte, wie das, das muss ja immer weitergehen. Du hast Verantwortung für verdammt viele Menschen und Familien, ja, dass die ihre Gehälter bekommen, dass die ordentlichen Job haben, ja, und so weiter und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Teil von so einem Agenturnetzwerk, ja, wo da, ich weiß nicht, wie viel, 10, 20, 50, ich weiß nicht, internationale, nationale, wie viel sind C3 mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also einzelne Agenturen, die da drin hängen, ja, was das bedeutet, wie viel Leute die haben. Die haben eine hoch dreistellige Anzahl von Leuten, ja, was da an Umsatz gemacht werden muss, was die verdienen müssen letztlich, um dieses Ding am Leben zu erhalten, die können sich eigentlich da gar keine Freundlichkeiten leisten. Weißt du? Also im Zweifelsfall ist es ja auch so, dass die wirklich alles können. Also die Agenturen, die sich in Netzwerken organisieren, ich bin jetzt mal in der klassischen Werbung einfach so, WPP und Omnicom und wie sie heißen, ja, die machen ja ein Netzwerk aus dem Grunde, weil sie sagen, wir wollen alles selber machen. Mhm. Ja? Und dann ist doch klar, dass du mit denen nicht kooperieren kannst, weil die ja versuchen, jede Ritze selber auszufüllen. Mhm. Ja, wenn die da Platz für einen anderen lassen, dann heißt das automatisch, ihre eigenen Leute kriegen das Geld nicht. Also ich verstehe die Logik schon, aber aufgrund dieser Logik möchte ich halt mit denen eigentlich nicht zusammenarbeiten.
Mhm. Okay.
Also da sind wir doch irgendwie viel beweglicher. Weißt du, bei uns ist das doch Leben und Leben lassen und sagen, nee, lass uns mal auf unsere Stärken besinnen und wenn der dort eine Stärke hat, dann lass den das da mal machen, ja. Und du willst ja, das gegenseitig stärken ist das, wo du das Gefühl hast, jo, das macht uns gemeinsam stärker.
Vor allen Dingen, ja? du hast das Gefühl, dass dann am Schluss was richtig Geiles rauskommt. So.
So ist es nämlich. Hm. Bevor ich rumstümper, oder ich stümper sowieso immer ein bisschen rum, ja, aber zum Glück habe ich gute Leute, die bewahren mich halt vor Schlimmerem, ja. Aber weißt du, bevor ich irgendwas zweitklassig mache, dann hole ich mir den Rat von jemandem, der gut ist, und dann muss das Ego sich dann hinten anstellen, ja. Dann muss das Ego dann einfach mal sich klein machen, dann muss ich sagen, hier, ja, da muss ich jemanden dazu holen, der das besser kann, damit er am Ende ein geiles Produkt wird. Und das spricht für sich.
Kurze Frage, ja. Du hast es vorhin angesprochen. Du arbeitest mit Kunden zusammen, wo die vom Mindset halt, bei uns ist es zumindest so, bei euch denke ich auch, die vom Mindset her halt doch noch in so einem alten Marketing-Mindset festhängen und die Content halt nicht als eigenes Produkt wahrnehmen, was es auch zu vermarkten gilt und was es wo sich ordentlich reingehangen werden muss. Man hat immer das Gefühl, man spricht dann immer mit irgendwelchen Marketingleitern, wenn überhaupt, wenn nicht sonst, noch nicht mal Marketingleiter, sondern mit einzelnen Marketingangestellten in den Unternehmen. Und man merkt aber so richtig, dass die nicht so die Handhabe haben, irgendwas zu bewegen irgendwie, dass da wirklich mal auch dementsprechend mal Budget zum Beispiel freigemacht wird, dass da wirklich mal was umgekrempelt wird. Wie kriegst du es hin, in dieses Mindset, in dieses verkrustete Mindset einzudringen und wirklich die vielleicht auch zu enablen, in der Geschäftsführung mehr Gehör zu finden und dass mal wirklich was geändert wird?
Ja, ich hatte gehofft, das kannst du mir sagen, wie das geht.
Okay, also du hast da auch noch keine Formel für gefunden.
Ich habe da keine Formel für gefunden. Das ist die einfachste Formel ist meiner Meinung nach top-down. Also ich finde es einen sehr mühsamen Weg, wenn du auf Sachbearbeiterebene einsteigst und den überzeugst und der überzeugt seinen Abteilungsleiter und der seinen Bereichsleiter und der dann die Geschäftsführung, ja. Ideal ist es wirklich, wenn man möglichst hoch einsteigt und dann eben muss so ausloten, ob das Sinn hat oder nicht. Ja. Und manchmal ist es halt auch vergebene Liebesmühe. Dann ist das kein Job für uns. Ja, das muss man dann halt auch einfach anerkennen. Es ist halt so. Ich persönlich arbeite ja im Grunde als Strategieberater. Also ich komme ja, die Projekte, die ich selber inhaltlich federführend betreue, Das sind in der Regel Projekte mit einem starken Strategieanteil. Und Strategie heißt nicht von vornherein, dass es unbedingt Content-Marketing sein muss, ja, sondern das kann auch eine Marketingstrategie sein, wie ein Kommunikationsansatz hinterher rausläuft, der nichts mit Storytelling und solchen Sachen zu tun hat. Ja? Und ich bin vielleicht, wenn so ein Projekt gut läuft, dann habe ich mir in dessen Laufzeit das Vertrauen von verantwortlichen Leuten so weit erarbeitet, dass ich dann vielleicht das schaffe, da einen besseren Zugang zu finden, ja, um zu sagen, Leute, lasst uns doch mal nutzenorientiert denken. Lasst uns doch jetzt mal aufhören zu sagen, Marke, Marke, Marke. Und jetzt tun wir mal so, dass wir uns, stellen wir uns auf die andere Seite und sagen so, wie nimmt uns denn jetzt eigentlich euer Kunde wahr? Was sieht der denn? Und in welcher Situation befindet der sich denn? Was ist denn dessen Schmerzgrade und so? Und wenn du dann praktisch so ein bisschen so den Zugang dir vielleicht erarbeitet hast, ich glaube, dann fällt es mir vielleicht dadurch einfach ein bisschen leichter. Und letztlich ist es ja, was ich eben gesagt habe, dieses nutzenorientierte Denken, das ist ja eigentlich, worum es geht. Ja, das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Das ist ja der Punkt, wo einer zu nicken muss. Ja, man muss nicht sagen, ich denke jetzt in Unternehmensbotschaften, sondern so, nein, ich denke jetzt in Nutzersituationen. Und dann brauchst du halt auch idealerweise Daten. Und dann musst du ihm zu erkennen geben, dass du sein Unternehmen kennst.
Genau.
Wir arbeiten, also ich werde ein kleines Beispiel, ja. Wir machen dann Interviews wirklich mit Vertriebsmannschaften aus dem Unternehmen. Wir machen Interviews mit Kunden, mit Endkunden, mit prospektiven Kunden. Also wir machen MAFO, ja, und gewinnen daraus Erkenntnisse, mit denen ich dann auch mit der Geschäftsführung reden kann, weil ich dann nicht praktisch ein Marketing Blabla da irgendwie loslass, sondern weil ich den auf einer Zahlenebene, auf einer Faktenebene auch abholen kann. Wir sagen, wir wissen ja, dass deine Kunden das und das wollen und dass die so und so ticken. Und dann sagt er, wieso wisst ihr das? Dann sagen wir, weil wir mit denen gesprochen haben. Zwar nur mit 20, ja, aber wir haben mit denen gesprochen. Ja? Und wir haben auch mit deinen Vertriebsleuten im Außendienst gesprochen. Und weißt du eigentlich, was die sagen? Und das funktioniert dann schon, ja. Wie gesagt, halt nicht immer. Wir haben auch nicht immer den Atem, auf so eine gründliche Art und Weise zu arbeiten. Aber wenn du mich nach einer Formel fragst, die es nicht gibt, diese Arbeitsweise, sag ich mal, die ist schon die Erfolgsversprechen.
Vielleicht ist das ja auch ein schöner Impuls für Inhouse-Marketing-Verantwortliche, die haben ja ein ähnliches Problem dann meistens, ne? Dass sie etwas bewegen wollen, aber sie können es nicht. Und deshalb ist das vielleicht auch ganz interessant, nicht nur für uns Agenturen, sondern die Fragestellung, sondern auch für wirklich, wenn du Inhouse in einem Unternehmen arbeitest und siehst, was die da seit Jahren für einen flachen Humbug machen irgendwie im Marketing, dass sie mal richtig was reißen wollen und dass sie dann auch dadurch deine Tipps da jetzt so einen Ansatz bekommen, mal nach oben durchzudringen.
Ja, die sind halt viele Leute, also in den Abteilungen der Unternehmen, das ist halt manchmal auch wirklich schwierig, ja, die werden oft nicht aufgestockt, es kommen immer mehr Kanäle dazu, ja, man erwartet von denen halt auch ein gewisses Up-to-Date-Sein, und da sind oft gar nicht die Kapazitäten, sag ich mal, um sich mal den Raum zu schaffen, um strategisch zu arbeiten, das muss man halt auch mal sehen, ja, das ist ja nicht so, dass die Leute minder begabt sind, sondern das sind teilweise einfach Strukturen und Zusammenhänge, die das sehr, sehr schwer machen.
Ja, also wir sehen auch regelmäßig, dass dann die Market, wenn Leute wirklich engagiert sind, die gehen dann halt einfach wieder, ne? Wenn sie das mitbekommen. Die gehen dann halt einfach wieder und damit tut sich auch ein Unternehmen keinen Gefallen. Aber es ist halt, glaube ich, noch ein wirklich ein Generationending, bis wir dahin kommen, dass alles wieder so ein bisschen mal aufgerollt wird. Es ist halt dann doch ein bisschen träger alles.
Ja.
Ich bin ein bisschen ausgestiegen, ehrlich gesagt. Ihr versteht euch, glaube ich, gerade ganz gut, aber ich würde es gerne noch ein bisschen konkret machen für die Zuhörer jetzt. Ja? Was ist dieses konkrete Learning, das ihr jetzt gerade ausgetauscht habt? Vielleicht bin auch nur ich ausgestiegen, aber geht's darum, dass einfach viel Blabla gemacht wird, aber am Ende keine guten Inhalte.
Darf ich das zusammenfassen, wie ich es verstanden habe? Wie ich es verstanden habe, darf ich das, Stefan? Also ich habe Stefan so verstanden, dass du im Vorfeld eigentlich dich mit der, was auch dein Thema ist, Guido, mit der Zielgruppe auseinandersetzt und den Nutzern direkt da die Informationen über den Vertrieb beziehungsweise direkt bei den Nutzern, bei den potenziellen Zielgruppen einholst, um dann halt auch die richtigen Fragen zu stellen intern, die sonst vielleicht noch niemand gestellt hat.
Ja. Kann ich voll unterschreiben. Genau, probieren. Wir sind ja eher so an euch Agenturen dran. Also wir können selten jetzt irgendwie große Interviews führen, aber wir probieren es natürlich immer zu forcieren. Dann, wenn wir direkt am Kunden dran sind, dass wir dann möglichst viel sprechen. Kann ich voll unterschreiben. Ja. Ist geil.
Ja.
Ja. Ja. Ja,
das ist im Grunde kurz gefasst, wenn wir sagen, der Hebel ist zu sagen, lasst uns eure Kommunikation mal konsequent von Nutzerseite denken. So, und dann, was ist der Bedarf eigentlich an Kommunikation auf Nutzerseite? Und wenn man dann sagt, guckt er dich mit großen Augen an und sagt, ja, was ist er denn? Und dann musst du halt was sagen können, dann musst du liefern können, dann musst du sagen, deine Zielgruppe will doch. Und nehmen wir doch mal die Persona sowieso, die ist in folgender Situation. Und wenn du das kannst, dann hast du schon gute Chancen, ja?
Ja, das ist ja so ein bisschen da cool. Jetzt verstehe ich, worüber ihr die ganze Zeit gesprochen habt. Jetzt bin ich total begeistert, weil das ist auch mein Lieblingsthema. Also viel näher an die Zielgruppe ranrücken. Immer noch näher. Man kann immer noch näher an die Zielgruppe ranrücken. Und je besser man das macht, desto weniger Wettbewerbsreibereien gibt's auch, glaube ich, wenn man einfach direkt zu den Leuten durchdringt und nicht irgendwie durch Quantität dann überholen probieren braucht oder so.
Genau, aber wenn du
auch mal weniger machst.
Ja, genau. Also von der Denke ist das genau richtig. Da darfst du halt jetzt absolut nicht vergessen oder nicht aus den Augen lassen, dass du natürlich Unternehmensbotschaften hast, dass du eine Marke hast. Ja, wenn du deinen Zielperson nach dem Mund redest, machst du auch ganz schnell eine Marke kaputt. Ja? Oder, also das ist halt da, diesen Sweet Spot zu finden, ja, zwischen dem, was du halt unbedingt mitgeben musst und dem, was halt nachgefragt wird. Das ist halt so ein bisschen die Kunstfertigkeit dabei.
Ja. Ich würde noch mal ganz kurz zu diesen handwerklicheren oder fachlicheren Sachen kommen, wie man es auch immer nennen möchte. Ich hatte dich ja...
Willst du behaupten, wir reden hier nichts Fachliches, oder?
Nee. Deswegen hatte ich handwerklich nachgeschoben. Nein. Aber ich sehe ja deine Fragen hier in diesem Google-Dokument. Und ich weiß schon, wenn wir da jetzt anfangen, dann ist das, was ich hier fragen möchte, total langweilig. Und gar nicht mehr so richtig cool. Und deswegen wollte ich einfach nochmal die Frage loswerden, Stefan. Ich hatte das vorhin schon angeschnitten, der größte Erfolg. Kannst du dich da an so ein Event jetzt aus den letzten Jahren erinnern, wo du sagst, das war irgendwie der geilste Erfolg in unseren Projekten? Ja. Da haben wir irgendwas Cooles gerissen. Vielleicht auch anonym, wenn du den Kunden nicht sagen darfst.
Nein, kann ich alles sagen. Also wie gesagt, das schönste Learning, der größte Erfolg ist eigentlich der Wandel selber. Das hatte ich vollmundig eben oder langatmig eben dargelegt. Ja. Aber das Schönste, ein Kundenprojekt, was mir wirklich das Herz wärmt, ist eigentlich dieses Projekt, was du auch schon vorhin angesprochen hast, wo wir wirklich mit einer Eventagentur zusammengearbeitet haben, wo wir einen Kunden hatten, Volksbank Freiburg, ja, wo die wirklich so offen auf uns zugekommen sind. Die wollten ihr 150-jähriges Jubiläum feiern und muss aber jetzt nicht so sein wie die anderen, ja, so mit Schulterschlagen und schaut mal, was wir gemacht haben die letzten 150 Jahre und so. Und da sind wir dann wirklich, haben wir eine Konzeptionsrunde gehabt, wirklich mit Leitung Unternehmenskommunikation des Unternehmens, mit jemand von Spielplan 4, von dieser Eventagentur und wir, ja, also drei Parteien und wir haben wirklich haben wir dann wirklich losgelegt, haben wirklich frei konzipiert. Wir denken anders und wir denken nutzerorientiert, wir denken in Geschichten, wir denken in Inszenierungen, in tollen Events und am Rande dann auch transportieren wir die Marke mit. Ja? Und das war wirklich, wir haben da hat mal alles funktioniert. Das Unternehmen hat früh angefangen. Also man weiß ja schon, wann man 150-jähriges Jubiläum hat. Ja, da kann man ruhig mal anderthalb Jahre vorher anfangen, weil so viel Zeit kann man durchaus brauchen. Ja? Und das haben die wirklich gemacht. Also sie haben anderthalb Jahre vorher angefangen. Ja? Und haben sich darauf eingelassen, sich regelmäßig zu treffen und nicht hier Agenturen briefen und präsentiert uns mal was Tolles, sondern die haben mitgemacht. Ja, die haben mitgedacht, die haben mitgemacht. Es hat sich relativ schnell dann ein offenes Arbeitsverhältnis ergeben. Wir haben Remote da, die in Freiburg sitzen, wir in Offenburg. Das ist für die geografisch nicht so bewanderten fast eine Stunde Fahrt. Ja. Also das heißt, wir haben das praktisch alles dann online und Cloud und modern und digital und so gemacht. Und das war, es hat wunderbar funktioniert. Und wir sind, also kannten uns vorher nicht, sind mittlerweile regelrecht befreundet, ja. Und du siehst an dem Produkt, an den Events, an den Publikationen, an dem mittlerweile hoch ausgezeichneten crossmedialen Gesamtkonzept, siehst du halt, dass wenn's Spaß macht, dann legen sich auch alle rein und dann rechnest du nicht hier jede zusätzliche Stunde ab, sondern willst du, dass das Ding fliegt, ja. Und dann, wenn es dann gut wird, dann sind alle happy und das ist das eigentlich, wo ich mir sage, dafür mache ich den Job. Ja. Das ist so muss das auch sein, ja. Ich will ja auch nicht und wir wollen ja auch nicht alleine arbeiten. Ich finde es viel cooler, mit einer Eventagentur zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich finde es auch viel cooler, mit so richtigen SEO-Cracks zusammenzuarbeiten, ja. Die Zeug können, da schlackere ich mit den Ohren, ja. Die, weißt du, das ist dann eine andere Welt. Die richten mir da Sachen ein, das ist hier unfassbar, ja. Das macht Laune, ja. Damit zu arbeiten, daran zu lernen, dann gemeinsam was zu machen, das macht Laune.
Was du gesagt hast,
da muss
man einen Strang ziehen. Und bei Kunden habe ich manchmal das Gefühl, die beauftragen die Agentur, lehnen sich zurück. Das mag in manchen Disziplinen, bei Google AdWords funktioniert es vielleicht, obwohl da brauchst du auch wieder gute Landingpages, da kannst du dich natürlich als Agentur auch noch drum kümmern, etc. Aber das ist dieses wenige Mitmachen, so Lust auf Mitmachen, sondern dass man sagt, dafür habe ich doch eine Agentur, das müsst ihr doch mir machen oder sagen. Sondern es ist wirklich zusammen was reißen, das fehlt mir leider auch zu oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da hast du einerseits recht, andererseits verstehe ich natürlich auch unsere Kunden da oft, ja. Also die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, da ist es eigentlich nicht so, ja. Ich weiß aber genau, was du meinst. Und es ist halt, es ist oft genug wirklich der Fall, dass die, wie soll ich sagen, wir kennen ja viele Projekte. Wir kennen ja viele Projekte, die irgendwie parallel laufen, gleichzeitig laufen, oder die schon gelaufen sind und die vergleichbar sind. Das kennen die ja oft nicht. Ja, die Leute in einem Unternehmen, die kennen oft nur ihre Abläufe in ihren Unternehmen. Die kennen auch oft nur ihre Produkte. Und die haben die leben in einem anderen Kontext als wir. Und wir müssen das im Grunde verstehen. Wir müssen die behutsam an die Hand nehmen und müssen halt versuchen, das Neue mit dem, was schon da ist, irgendwie zu vermählen. Ja. Klingt jetzt abgehoben, aber ich habe schon so ein Gespür dafür, in welcher Situation unsere Kunden sind, wenn wir auf der anderen Seite da sitzen und sagen, sie begreifen nichts oder sie wollen sich nicht abstimmen oder sie legen sich zurück und lassen uns kommen und so. Also erstmal, mein Selbstverständnis als ein Dienstleister ist, dass ich versuche, den auch dann glücklich zu machen, wenn sein Bedarf wirklich der ist, dass er sagt, ich kann mich nicht drum kümmern, du bist der Dienstleister.
Genau, das habe ich ja auch gesagt, das geht in bestimmten Bereichen, geht das. Aber ich, nach meinem Verständnis von Content Marketing, sehe das gerade, was Content Marketing angeht, eben als mit elementar an.
Ja. Ja, kann ich, sehe ich so.
Du hast recht. Nicht funktionieren ist das richtige Stichwort. Nicht funktioniert, das richtige Stichwort. Stefan, wir waren bei den großen Erfolgen. Was war denn die, oder kannst du dich an die größte Niederlage erinnern? Hast du die parat und was war da das größte Learning für euch?
Also in der jüngeren Vergangenheit als größte Niederlage habe ich empfunden, dass man die Distribution in einem Content-Marketing-Projekt an eine Media-Agentur gegeben hat. und ich da sehr enttäuscht war, um es vorsichtig zu formulieren, ja, weil das eine klassische, hat sich dann rausgestellt, eine klassische Media-Agentur war, die auch überhaupt nicht verstanden hat, was unser Bedarf ist und wirklich,
kann ich mir vorstellen,
Anzeigenstrecken und Bannerstrecken durchgebucht hat und sich an keinerlei Abstimmung gehalten hat, im Grunde immer ja, ja gesagt, nicht verstanden hat, was wir eigentlich wollen und letztlich dadurch natürlich, also ohne Distribution, ohne geht so einem Ding dann ganz schnell die Luft.
Ja, ja.
Und das fand ich sehr.
Da kann ich an alle Media-Agenturen, ihr könnt mal meinen Blogbeitrag durchlesen.
Stimmt.
Ja, du, da ich, also mit dieses ganze Thema Media-Agenturen, das ist ein großes Thema, ja. Also da zum einen hast du da irgendwie die klassischen mittelständischen, die irgendwie keine Lust haben, sich auf uns einzulassen. Ja. Dann hast du irgendwie große, die dann irgendwie ihre Engines für Native Advertising irgendwie versuchen zu benutzen und irgendwie Content als Schüttgut sehen. Ja. Finde ich auch irgendwie schlimm. Ja. Und ich persönlich habe einfach, das ist aber liegt sicherlich an meinem kleinen Ausschnitt, den ich in der Wirklichkeit nur wahrnehme. Ich persönlich habe mit Mediaagenturen von allen Agenturtypen bis jetzt am häufigsten Schwierigkeiten gehabt. Irgendwie. Also das ist
ein bisschen eingefärbt, da meine ich. Glaube, ich meine zu wissen, woran das liegt. Die Händel mit riesigen Budgetsummen darum. Und ich glaube, das Geld gehört denen zwar nicht, aber ich glaube, das Geld, was man verwaltet, kann genauso gut verhunzen wie Geld, das man besitzt.
Das kann sein, ja. Ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, aber es klingt jetzt nicht unplausibel, ja.
Stefan, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid unglaublich breit aufgestellt, auch mit Kooperationen, was den Content angeht, die verschiedenen Darstellungsformen und Formate. Habt ihr ein Lieblingsformat oder wo ihr besonders sagt, das finden wir besonders geil, vielleicht auch aus aktuellem Anlass, besonders cool, produzieren wir besonders gerne?
Nein. Also ich meine, ich habe ja gesagt, wir machen Film, wir beteiligen uns an Events, also wir denken die mit, aber wir richten die nicht aus. Wir haben natürlich im Haus am meisten Kompetenz für Text.
Ja.
Ja. Und insofern haben wir natürlich am meisten Leute, die Spaß an Textformaten haben. Wir haben auch Grafiker, die haben dann natürlich mehr Spaß an grafischen Formaten, weißt du? Und dann nimmst du verschiedene Grafiker. Der eine ist mehr, findet Illus cool und will damit immer Dinge machen. Ja, andere halt arbeiten anders, sind für Editorial Design und freuen sich, wenn sie da tolle Sachen machen können. Also da gibt es keinen Stil des Hauses, ja, sondern da gibt es ein buntes Potpourri von Leuten, die halt ihre speziellen Lieblinge haben. Aber ich glaube so, wenn ich mal für ein journalistisch geprägtes Haus spreche und da du hast die klassischen journalistischen Formate, dann ist sicherlich so diese, wirst du auch kennen, dann ist so Reportage, ja. Dann ein bisschen so Heldengeschichten, da ist ein bisschen immer Interview-Feature, so, das sind schon Dinge, die man immer gerne
macht. Ja, kann man ja auch viel anstellen damit.
So für eine Reportage mal raus und mal recherchieren und mit einem guten Fotografen coole Bilder machen und dann mal richtig Geschichte erzählen. Das macht, glaube ich, macht jeder gern.
Und du kannst ja vor allem mit so Stories als Basis unglaublich viel dann noch machen. Du kannst noch mal einen Podcast draus machen, du kannst ein Video draus machen, du kannst ja unglaublich viel dann sozusagen wiederverwerten mit so
Geschichten. So ist das. Und der Anspruch, den wir haben, ist ja im Grunde eine zentrale Themenplanung zu haben. Also dass wir nicht journalistische Formate planen, sondern dass wir Themen planen, ja, und dann zu Themen Stories ableiten, aus den Stories Beiträge und dann machst du praktisch von mir aus einen Podcast und machst eine Fotostrecke und machst eine Reportage und machst irgendwie was für Instagram und für Facebook irgendwie. Lauter Beiträge, die dann zusammen zu einer Story, mehrere Stories werden dann ein Thema, ja, und ein Thema zahlt auf ein großes Themenfeld ein. Ja, das ist also praktisch from Articles to Particles irgendwie das ganze Ding halt deklinieren.
Cool. Klingt lustig, bei euch zu arbeiten.
Stefan, ihr sucht Leute, habe ich gesehen.
Ach, stimmt ja. Hey, das war ungewollt.
Genau so. Ja, also Stefan, aber danke für den Ring. Danke für den Ball, ja. Jo, ich brauche Leute. Okay. Ja, dringend. Ja, also Hauptsache gute als dringende. Ja, also wir explodieren ja nicht. Wir wachsen irgendwie mit Bedacht und wir suchen natürlich die guten Leute, die halt auch Lust haben, so zu arbeiten, wie wir das tun. Ja, und die diesen Change unseres Unternehmens und den Change, den bei unseren Kunden auch spürbar ist. Ja, das alles mitzugestalten und auch so ein bisschen Trial and Error mitzugehen. Also keine Leute, die hier Planstelle, Eingangskörbchen, Ausgangskörbchen und so, das ist aber nicht meine Zuständigkeit, sondern wir brauchen eher so ein bisschen so Schweizer Messer, weißt du, so, heute brauche ich die Säge nicht, da brauche ich die Pinzette und so, die an sowas Spaß haben.
Das war der Advertorial-Part, jetzt kommen wir zurück zu den Fragen. Guido, bist du da durch oder ich habe etwas, bist du da mit der letzten Frage durch oder?
Ich bin total durch, ja. Ich lehne mich jetzt zurück
und du lässt den.
Trink den Rest.
Lässt den Raum für die Substanz jetzt.
Ja? Ja, genau. Ich lasse Raum für diese Substanzen. Nuckle an meiner
Cola-Flasche,
die mit Wasser gefüllt ist.
Dann kommen wir doch mal zu einem deiner Lieblingsthemen, gefühlt zumindest in den letzten Monaten. Oder in den letzten, oder unser Lieblingsthema. Wir diskutieren da ja beide mal ganz gerne drüber. Das Thema Substanz. Erstmal als allererste Frage, wie definierst du Substanz denn im Content Marketing oder im Content überhaupt? Was ist Substanz?
Also, ich definiere das irgendwie gar nicht. Also ich habe immer so diese Ergänzung von Form und Inhalt. Das ist so das, was ich im Kopf habe. Ja. Und für mich ist Inhalt ist Substanz und Substanz hat für mich dann, ist dann eine Wertung, ist irgendwie ein reichhaltiger Inhalt, ein wertvoller Inhalt. Inhalt mit einer hohen Informationsdichte. Ja. Das ist dann vielleicht, dann ist er besonders substanziell. Ja. Also das ist so die wertende Konnotation da drin. Aber wenn wir von Inszenierung und Substanz sprechen, das war ja so dieses Begriffspaar, um das wir da so ein bisschen rumgetanzt sind, ja, dann begreife ich das erstmal nur als
Form, also Form,
ohne
Form
Wertung, Form, als Form, okay. Und Inhalt. Mhm. Ja. Also Inszenierung ist die Form. Inszenierung ist die
und,
Form.
Wie würdest du das Gewicht? Würdest du dem eine Gewichtung geben oder würdest du sagen, ist das individuell abhängig vom Kontext oder wie gibt's das? Ist das eine wichtiger als das andere?
Also das, wenn wir jetzt im Kontext von professioneller Kommunikation und im Kontext von Content Marketing sprechen. Also nicht jetzt auf Erkenntnisgewinn gerichtet, interpersonale Kommunikation oder wissenschaftstheoretische Ansätze, sondern wir sprechen über professionelle Kommunikation und den Kontext Content Marketing. Ja. Dann ist mein Anspruch, und da kommt eine klare Wertung rein, ja, dann ist mein Anspruch, dass ich strategisch arbeite. Und wenn ich strategisch arbeite, heißt das, ich kenne das Ziel, ich kenne meine Zielpersonen und ich kenne den Kerngeschichte, die ich erzählen will und ich weiß, ich habe bestimmte Conversions vor Augen, ja, wozu ich meine Zielpersonen schrittweise bringen will. So, das ist die Voraussetzung. Und wenn ich so anfange zu arbeiten, ja, dass ich sage, ich habe mir eine strategische Sicherheit verschafft, und blicke jetzt in eine Richtung, dann ist es für mich ein unauflösbarer Zusammenhang zwischen Form und Inhalt. Also Substanz und Inszenierung bedingen sich gegenseitig.
Okay, dann definierst du das jetzt aber eher als Substanz der Strategie. Ohne
Inszenierung. Nein, das ist die Strategie, ist die Voraussetzung. Ja? Ich illustriere das kurz. Wenn wir unser Tun, Content Marketing, als konsequent nutzenorientierte Kommunikation und am Nutzer orientierte Kommunikation begreifen, dann muss ich ja so denken, es hat etwas nur dann überhaupt einen Inhalt und nur dann Relevanz, wenn es überhaupt wahrgenommen wird. Ja, weil ich versuche ganz konsequent zu denken. Ja,
also die Substanz liegt im Auge des Betrachters.
Nur das zählt, was der Nutzer auch wirklich sieht. Du kannst keinen Inhalt einfach so hinstellen. Ja? Wenn ihn keiner sieht, dann hat er auch philosophisch gesehen, hat er eine Substanz oder erkenntnistheoretisch hat er eine Substanz. Aber er hat für uns hat er keine Substanz, weil die Substanz entsteht doch nur dann, die bringt es doch nur dann, wenn das überhaupt einer findet, wenn es einer sieht, wenn es einer erkennt. Und das ist.
Dann sind wir aber bei der Distribution. Du differenzierst das ja ungern, hast du irgendwo mal gesagt oder geschrieben, dass du ungern zwischen Distribution, Substanz und Inszenierung unterscheidest. Aber wenn ich es differenzieren würde, dass es wer sieht, überhaupt sieht, ist eine Sache der Distribution. Die Inszenierung sehe ich eher noch in dem, wie ich etwas gestalte. Also wie bereite ich es auf? Was für einen Schleier lege ich drüber? Was für ein Glitter? Was für ein Glamour lege ich drüber? Das ist für mich so Inszenierung irgendwie. Und,
ja, nein, also ja und nein. Ich empfehle dir dazu ein neues Standardwerk von dem Kollegen Robert Weller.
Kennen wir. Content Design, den haben wir letztens, genau. Kennen wir irgendwo her. Ich glaube, der war da in der letzten Sendung bei
uns. Ich habe die ganze Zeit genickt. Ja, also ich meine, ich habe das Buch, ich habe da schon reingelesen, ich finde es super. Ja, Robert sowieso super Typ, diese Klarheit, ja, und diese mit der die Sachen auf den Punkt bringt, habe ich wirklich Hochachtung vor. Und in dem Buch sagt er eigentlich, das ganze Buch geht eigentlich nur darum, deshalb musste ich da während des Autofahrens immer nicken, wenn neben mir hergefahren ist, hat
Metallica,
ja. In Wirklichkeit habe ich Robert Weller gehört, ja. Ja, weil das ist genau das Ding. Du kannst eigentlich Substanz und Inszenierung bei dem, was wir tun, gar nicht trennen. Ja? Content ist Design. Ja? Und Design selber ist ein Content. Also das ist eine künstliche Trennung.
Ist doch auch so, wenn ich jetzt einen Facebook-Post teile von meiner Seite und dann nochmal einen Satz drüber schreibe, der wirklich darauf abzielt, nochmal einen Cliffhanger, der nochmal Interesse schürt oder der nochmal eine Meta-Info gibt, worüber jetzt dieser Artikel ist. Das ist doch auch schon Inszenierung, ist doch auch schon Substanz, aber auch
das ist Inszenierung.
Auf jeden Fall. Also ich sag, für mich der Inbegriff von Substanz ist der Kollege Olaf Kopp. Ja?
Der 5000 Wörter.
Kenne ich nicht.
Der schreibt monströse Operas, irgendwie Werke, ja.
Abhandlungen.
Homepage-Bücher. Ja.
In schmucklos, ja.
Ich bin einer der Dilettanten der Inszenierung.
Ohne Storytelling.
Aber Distribution und Substanz kann ich ganz gut.
Ja, aber du bist doch, ja, aber das du kannst mir nicht, also ich sag jetzt mal, das ist aus Content-Marketing-Sicht ist das natürlich eine Form der Inszenierung. Ja, du inszenierst halt bewusst nicht, weil du sagst, das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich bin auch kein Grafiker und was soll ich da? Und ich kann auch überhaupt gar nicht irgendwie Storytelling und sowas, sondern ich muss hier zu den Fakten kommen. Ja? Und das ist dann die Marke Olaf Kopp. Und du suchst dir eine Inszenierung, die der Marke Olaf Kopp entspricht, ja, in der du produzieren kannst, die darauf einzahlt. Ja. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was du jemals geschrieben hast. Ja.
Da hast du einiges an Leben. Dafür bin ich dir dankbar. Zeit ist immer kostbar. Und du hast einiges von deiner Lebenszeit in meine Werke gesteckt. Da bin ich dir sehr dankbar für.
Ich hätte es nicht getan. hätte es nicht getan, wenn es mir nichts, wenn ich nicht davon profitiert hätte.
Okay.
Und es entsteht aber lange bevor ich dich persönlich kennengelernt habe, entsteht von meinem Auge eine klare Marke. Also Aufgesang und Olaf Kopp ist zu einer Marke vor meinem Leserauge irgendwie entstanden. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn da plötzlich besonders illustrierte oder besonders aufwendig inszenierte, formal zurechtgemachte Inhalte irgendwie auf absonderlichen Kanälen distribuiert wird. Das war nie im Leben der Kopp, ja, im Leben nicht. Ja.
Wir haben uns ganz ehrlich, wir haben uns darüber schon sehr, gerade in den letzten halben Jahr sehr viel Gedanken gemacht, was wir an unserer Inszenierung ändern können, weil wir, man wird natürlich auch in eine, es ist nicht immer ganz unproblematisch. Man wird eingeladen und genau dieses Bild, was du da gerade beschrieben hast, wird dann, ist da, aber man wird teilweise dann eingeladen und erwartet dann vor Ort, wenn man dann uns oder mich trifft, dann irgendwie doch eine andere Inszenierung, beziehungsweise wir gewinnen mit unserer Inszenierung dann eben nicht das Vertrauen der teilweise. Es gibt, wir haben schon ein gewisses Muster ausgemacht, wer auf uns steht mit unserer Inszenierung und wer eben nicht. So, damit müssen wir halt jetzt einfach arbeiten.
Ja. Aber du siehst, es ist ja nicht so, dass wenn du ein langes Ding auf T3N schreibst, dass das keine Inszenierung ist. Ja, das ist die Inszenierung gemäß dieses Distributionskanals.
Ja. Obwohl, die lassen es nie so leid. T3N ist noch was Besonderes, gerade im Print. Die sagen immer, da musste ich regelmäßig bei allen letzten Beiträgen, die ich da abgegeben habe, die waren alle zu lang. Die haben gesagt, nicht mehr als 2000 Wörter, was für mich echt eine Aufgabe ist.
Wow.
Wenn ich was behandeln will. Und ich musste regelmäßig, wurden meine Beiträge, die da abgewogen wurden, rigoros gekürzt von 3 auf 2. Also eigentlich um ein Drittel gekürzt im Schnitt.
Ja.
Komplett so, weil es gibt schon, da muss man sich halt anpassen und da muss ich mich dann auch anpassen. Also für manche Formate sind diese ellenlangen Dinger nicht geeignet und ich habe mich inzwischen darauf eingeschossen, dass diese ellenlangen Dinger eben bei mir stattfinden im Blog und ich für andere Distributionskanäle im Endeffekt dann einfach, da muss ein anderes Format einfach her, was kürzer ist.
Ja. So, jetzt hast du es ja relativ einfach, weil du bist ja deine eigene Marke. Ne? Du machst halt das, was du verkörperst, ziehst du mit einiger Konsequenz durch und lässt du die Leute auch spüren und bist damit erfolgreich. Das ist ja gut und schön. Wenn ich das als Dienstleister, muss ich ja erstmal gucken, was verkörpert jetzt mein Kunde? Das ist das Thema Marke. Dann muss ich gucken, was erwartet jetzt der Nutzer? Wo erreiche ich den? Und welche Geschichte muss ich erzählen? Und dann habe ich gar nicht mehr so irre viel Spielraum. Denn wenn ich mir überlege, auf welchen Kanälen was ist meine Geschichte? Auf welchen Kanälen erreiche ich den Kunden? Wie muss ich diese Geschichte auf diesen Kanälen erzählen? Dann ist da nicht viel Spielraum mit, also natürlich, ich kann so oder so inszenieren, aber das ist dann Teil der Strategie. Das ist kein Entweder-Oder. Es kann nie Substanz oder Inszenierung geben, sondern Substanz und Inszenierung, denke ich als, danke für den Begriff, lieber Robert, Content im Sinne von Content Design tatsächlich als eine Einheit. Ja? Das ist, manchmal ist es stark visuell, manchmal ist es sehr stark inhaltlich. Wenn ich ein Fachmedium als Kanal habe, den ich nutze, dann habe ich natürlich einen sehr substanzreichen Inhalt. Ja. Wenn ich das auf Facebook meine entsprechende Zielgruppe erreichen will, dann ist das natürlich ein völlig anderer Art von Inhalt, der sehr stark von der Inszenierung lebt, also von der Form und weniger.
Ist ja auch von der Forschung.
Aber das ist halt...
Ja. Ja. Ist ja auch von der Forschung bestätigt, also Verständlichkeitsforschung, die Forschung von jetzt Text, der beim Empfänger ankommt, ist ja nicht unerheblich fürs Marketing, Verständlichkeit funktioniert nur mit Inszenierung dazu, also mit anregenden Zusätzen, die zusätzlich zur Substanz im Content stehen. Also ja, was es da noch immer ist, irgendwas Unterhaltsames oder bunte Wörter oder eine bunte Sprache, dadurch geht die Substanz dann auch besser in die Birne. durch solche Inszenierungen. Ja.
Apropos Spielraum, ich würde gerne an der Stelle mal auf den Spielraum hinweisen, und zwar unseren zeitlichen Spielraum. Wir haben mal gesagt, wir wollen nicht, ist immer so, wir wollen versuchen, Stück für Stück immer ein bisschen kürzer zu werden. Ich würde dir aber gerne noch eine Chance geben, und zwar, du hast dich letztens, also so, das ist also als Art Schlussappell an die Marketingbranche. Du hast irgendwann geschrieben, letztens, ich weiß nicht, ob es wieder bei LinkedIn war oder woanders, du siehst den Begriff Haltung im Marketing als derzeit sehr inflationär verwendet.
Ja.
Willst du da einen Schlussappell zu nochmal ablassen oder lässt du es einfach, soll ich es einfach so stehen lassen mit diesem Zitat von dir?
Ich kann vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Also es sind natürlich mehr als zwei Sätze. Wir haben ja eigentlich, was wir ja beeinflussen wollen, ist Verhalten. Ja? Ich sehe uns in einer manipulativen Branche. Das ist ein böses Wort, aber letztlich wollen wir die Leute dazu zu bringen, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Und ich will das mal ganz wertfrei, ich will Einfluss nehmen auf das Verhalten der Leute. So. Und Verhalten ist die oberste Ebene. Ja? Dann darunter liegen Meinungen, ja? Die ich mir erst bilde, bevor ich mein Verhalten danach ausrichte. Noch tiefer liegen Einstellungen, ja? Noch tiefer liegen Werte. Ja? Wenn wir jetzt dauernd über Haltung sprechen, dann muss uns klar sein, dass wir damit eigentlich auf der Ebene dicht bei den Werten sind. Ja? Haltung hat mit meinen Werten zu tun. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach, weil ein Verhalten kann ich schnell ändern und eine Meinung. Ich bin sehr stark geprägt von der Idee der offenen Gesellschaft. Ja, ich bin großer Freund von Popper, ich bin Liberaler. Ich finde, dass man eine Meinung äußern darf, dass man sie auch ändern darf. Ich finde, dass man das nicht nur in der politischen Diskurs so handhaben sollte, sondern durchaus auch im Marketing.
Aber ja, vielleicht kurz dazu, so ein bisschen also was ich aber nicht abfeiern kann und auch nicht akzeptieren kann, ist, wenn man nach dem Motto lebt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Absolut, absolut. Das nicht, aber ich habe keine Lösung dafür. Ich sage nur, was mich stört, und die Freiheit nehme ich mir an der Stelle, ja. Mich stört, dass ich bei allem von Haltung spreche, mich also sofort und schnell auf die Wertbasis beziehe, was dann halt auch schnell einen ganzen Menschen wertet. Ja, wo ich vielleicht mich auf der Ebene von Verhalten, von Meinung, von Einstellung bewegen könnte und diskutieren könnte. Ja. Wenn ich von Haltung spreche, dann bin ich sofort mit einem Argument ad personam. Ich bin sofort bei den Werten. Wer eine Meinung hat, die mir nicht passt, da kann ich gegen argumentieren. Wenn ich aber sage, die Haltung von dem stimmt nicht, heißt das sofort, ich werte den Menschen ab, weil ich bei seiner Wertbasis ansetze. Ja. Und das finde ich ein bisschen, das macht mich so ein bisschen, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Ich habe jetzt da keine Lösung zu. Ich weiß schon auch, dass Unternehmenswerte sind wichtig und auch eine Marke steht für bestimmte Werte, ist mir alles klar, aber wir müssen das nochmal fertig denken. Ja, ich finde das auch schön, dass du das aufgreifst, und das kann man ruhig nochmal in so einen Diskurs für Leute, die an sowas Spaß haben, mitnehmen. Ja, aber so ungeprüft, wie manchmal so ein Buzz dann in unserer Branche losgeht, dann fangen alle an, alles Haltung zu nennen, ja. Content Marketing ist eine Haltung, und Unternehmen brauchen eine Haltung, und eine Marke hat eine Haltung, und jeder blöde Artikel hat eine Haltung, und da kommt eine Haltung zum Ausdruck. Wenn man sagt so, nee, das ist doch eine Meinung, und vielleicht ist es auch nur mal eine Idee und morgen nicht mehr, weißt du, also ein bisschen mehr mal locker machen und ein bisschen mehr auf der Diskursebene
bleiben. Ich mag das Wort Gehirnpfurzer gern. Nenne ich so kleine Ideen manchmal auch.
Ich weiß nicht, welche Haltung da jetzt zum Ausdruck kommt.
Ja, ich denke, jeden Tag. Gidon,
Meister davon. Gidon, willst du noch ein Gehirnfurz loswerden, oder sonst würde ich dir die Abmoderation überlassen?
Nee, ich glaube, ich habe genug Hirnfurz heute losgelassen, und wir danken Stefan, dass er dabei war und hier Substanz reingebracht hat in diese riesige Inszenierung aus zwei Oh, hey. Aus uns Zweien. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Stefan. War wieder ganz toll. Der vierte vielen Podcast Dank. Und wieder was ganz was anderes geworden. Danke dir.
Danke dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Wir auch. Stolz. Und ihr kommt gut an, wo immer ihr gerade seid, mit unserem Podcast im Auto. Fahrt vorsichtig und wir hören uns bald. Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.